Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow. Zu Gast ist
Nico Fried. Er leitet die Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Hallo, Herr Fried.
Schönen guten Tag.
Herr Fried, wenn ich heute in die Süddeutsche Zeitung schaue, dann gibt es einen Kommentar von Ihnen, der heißt Kraft und Kanzlerschaft. Es geht um das Zittern von Angela Merkel, in dieser Woche zum zweiten Mal aufgetreten. Ist die Gesundheit der Regierungschefin ein Politikum geworden?
Naja, sie ist natürlich ein Politikum geworden, einfach weil das in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, bei politischen Anlässen, beim Empfang des ukrainischen Präsidenten und bei einer Rede des Bundespräsidenten. Und deswegen ist es zum Thema geworden. Und ich habe mich heute in dem Stück auch genau mit der Frage beschäftigt, ab wann ist es wirklich ein politisches Thema? Und ich bin der Meinung, es ist dann ein politisches Thema, wenn die Kanzlerin oder auch jeder andere Politiker in einer verantwortlichen Position in einer Situation ist, in der er oder sie die Amtsgeschäfte nicht mehr in der normalen Weise führen kann. Dann muss er transparent sein, dann muss er plausibel erklären können, ob er weitermacht oder nicht. Aber vorher ist auch die Gesundheit einer Bundeskanzlerin eine private Angelegenheit.
Wir werden das noch ein bisschen weiter diskutieren im Laufe unserer kommenden Stunde. Da geht es natürlich auch um die Frage, ob Politikerinnen und Politiker überhaupt Schwäche zeigen dürfen. Wir blicken aber auf die Woche zurück. Das heißt, wir werden auch schauen auf den Mord an Walter Lübcke und auf die G20. Es gibt eine Erfolgsmeldung aus Japan. Die G20 haben sich jetzt doch noch auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigt. Die USA akzeptieren den Passus der anderen Staaten zum Klimaschutz. Ist das ein Erfolg?
Nein, das ist kein Erfolg. Das ist sozusagen das Mindeste, was man überhaupt erreichen wollte. Und das ist ja schon sehr bezeichnend. Ich habe gestern gehört, wie Jean-Claude Juncker gesagt hat, diese Abschlusserklärung, das sei sowieso so eine Sache. Er würde die nicht lesen und er sei sich eigentlich sicher, dass die auch niemand anders wirklich liest. Das ist immer so ein Sammelsurium an Themen und über Stunden und Tage gedrechselten Formulierungen, mit denen man versucht, einen Konsens bei den G20 herzustellen, auch bei anderen Gipfeln. Das ist aber in Wahrheit nichts wert. Und es zeigt einfach nur, dass politisch in diesem Forum im Moment gar nichts mehr vorangeht.
Warum dann dieser Text überhaupt? Weil Sie haben das ja gesagt, das Forum ist ja eigentlich politisch relativ gelähmt. Relativ kann man eigentlich auch gleich streichen. Die wichtigen Entscheidungen kommen ja eher in den bilateralen Treffen. Also könnte man eigentlich auf den Text verzichten.
Ja, der Text ist so eine Art letzte Legitimation, um diese Treffen überhaupt stattfinden zu lassen. Wenn Sie sich erinnern, wie das entstanden ist, das war ja auf dem Höhepunkt der Finanzkrise und da hatte das auch durchaus seine Berechtigung. Da hat man an einigen Stellen, was die Regelung auf den Finanzmärkten angeht, tatsächlich auch internationale Fortschritte erzielt. Aber jetzt vertritt eigentlich jeder so seine Interessen. Es ist wahrscheinlich nicht mal so schlecht, dass die Gipfeltreffen an sich stattfinden, aber das eigentliche Gremium G20 spielt dabei weniger eine Rolle als einfach die Möglichkeit für viele Staats- und Regierungschefs innerhalb von kurzer Zeit ganz viele der anderen Kolleginnen und Kollegen zu treffen und zu sprechen.
Also eher so geopolitisches Speed-Dating.
Ja, kann man so sagen. Und wenn man die letzten zwei Tage anschaut, sieht man ja auch, Donald Trump hat mit dem Chinesen gesprochen, mit Putin gesprochen, mit der Kanzlerin gesprochen, die wiederum hat viel mit ihren europäischen Partnern gesprochen. Also man ist ja auch nach Japan geflogen, um jetzt die Krise um die Besetzung der europäischen Spitzenposten zu lösen.
Ja, stimmt. Da geht es ja auch darum, ob Manfred Weber es tatsächlich werden soll, wohl eher nicht. Das hat man dann anscheinend nebenbei besprochen. Aber das hätte man ja auch theoretisch dann morgen in Brüssel machen können.
Ja, das wird auch so sein. Es gibt ja einen Sondergipfel dann am Montag, glaube ich, in Brüssel, wo das dann endgültig entschieden werden soll. Aber es ist natürlich jetzt, ja, Zufall ist es nicht, weil es sind die wichtigsten Staaten und eben auch die Vertreter von Europäischem Rat und Europäischer Kommission bei G20 immer dabei. Und so nutzt man eben die Gelegenheit auch, um darüber zu reden. Schwierig genug scheint es ja zu sein.
Norbert Röttgen, der CDU-Außenpolitiker, hat heute Morgen als Reaktion darauf gesagt, der Gipfel ist ein Erfolg, weil er kein Rückschritt ist. Ist das, kann man das tatsächlich auch so lesen?
Ja, das ist das Ergebnis. Ich würde es nur nicht Erfolg nennen.
Sondern ein...
Naja, es ist eigentlich das Mindeste, was man sich wünschen kann oder was man erwarten muss von so einem Gipfel. Wenn es auch noch einen Rückschritt gibt, dann braucht es dieses Forum nicht mehr. Aber das deswegen einen Erfolg zu nennen, so weit würde ich nicht gehen.
G20, da ging es natürlich auch um Weltpolitik. Gerade für die deutsche Öffentlichkeit ging es aber auch um den Gesundheitszustand der Bundeskanzlerin nach ihrem Zitteranfall Mitte dieser Woche. Und die Kanzlerin hat sich auch selbst geäußert.
Ich kann Ihnen so viel berichten, dass ich Ihre Frage erst einmal verstehen kann. Ich habe aber nichts Besonderes zu berichten, sondern mir geht es gut. Und ich bin überzeugt, so wie diese Reaktion aufgetreten ist, wird sie auch wieder vergehen.
Herr Fried, in Ihrem Kommentar heute in der Süddeutschen Zeitung schreiben Sie, wirkliche Diagnosen waren es nicht. Sie meinen natürlich die Erklärungen von Merkel und ihrem Team nach diesen beiden Zitteranfällen. Sie schreiben weiter, darauf besteht aber auch kein Anspruch. Gesundheit ist Privatsache, grundsätzlich sogar bei einer Kanzlerin. Haben wir kein Recht darauf zu wissen, wie es der Bundeskanzlerin geht?
Wir haben ein Recht darauf zu wissen, ob die Bundeskanzlerin krank ist oder nicht. Sie sagt, sie ist es nicht. Wir bringen ihr mal so viel Vertrauen entgegen, das zu glauben. Wenn es offensichtlich anders wäre, also wenn eine Krankheit vorläge, wo auch eine Einschränkung ihrer Tätigkeit die Folge wäre, dann sähe es anders aus. Nun ist es so, dass sie dieses Zittern am Donnerstag hatte und wenige Stunden später nach Japan geflogen ist und ein Pensum durchzieht, das wir ja von hier aus und auch mit den Kollegen vor Ort verfolgen, bei dem man jetzt nicht sofort sagen würde, dass man den Eindruck hat, sie könnte irgendwie ihre Arbeit nicht mehr nachkommen. Mhm. Das ist ja schon sehr, sehr anspruchsvoll, was sie da leistet. Insofern würde ich sagen, okay, belassen wir es jetzt erstmal dabei. Und sie glaubt, dass das aufhört. Wir werden ja sehen.
Es geht anscheinend vielen Leuten nicht so. Das Interesse daran ist riesengroß, nicht nur bei uns, sondern auch im Ausland gewesen. Es gab so viele Erklärungen von, es ist Kopfsache. Ich rede jetzt von Pressestimmen, ernsthafte Erkrankungen. Es ging sogar darum, gemutmaßt wurde, dass sie Parkinson habe, dass der psychische Stress viel zu groß für sie sei. Die Frage ist natürlich da auch, hat die Kanzlerin auch eigentlich ein Recht darauf, krank zu sein?
Ja, sie hat nicht nur ein Recht darauf, krank zu sein. Sie war auch, wenn auch sehr selten, war sie auch schon krank, mal erkältet und so. Aber sie hatte ja auch mal einen Beckenbruch, einen Anbruch.
Das und da musste sie,
sie ein paar Tage dann liegen und so und hat trotzdem telefoniert, aber natürlich nicht so intensiv gearbeitet. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Erinnern Sie sich an Wolfgang Schäuble, der sogar als Finanzminister auf dem Höhepunkt der Finanzkrise nicht einsatzfähig war. Da musste dann damals Thomas de Maizière einspringen. Sowas kommt vor, aber das kommt auch im normalen Leben vor. Und genauso wie wir nicht verpflichtet sind, unserem Arbeitgeber gegenüber zu sagen, was wir genau haben, so ist auch eigentlich die Bundeskanzlerin nicht verpflichtet. Aber in dem Moment, wo ihre Fähigkeit, das Amt zu führen, eingeschränkt ist, da ist sie zumindest verpflichtet, dies zuzugeben. Und das fällt schon vielen Politikern sehr schwer. Und eben auch die Entscheidung zu treffen, kann ich das weitermachen, ist das nur vorübergehend oder ist das eine Einschränkung, die mich daran hindert, dieses Amt in der notwendigen Form auszuführen, und dann müsste sie auch die Konsequenzen ziehen.
Darf die mächtigste Frau des Landes denn Schwäche zeigen? Weil Schwäche ist eine politische Kategorie, die nicht belohnt wird.
Ja, ich finde ja das Faszinierende an den Bildern von diesen beiden Zitterattacken, wenn wir es mal so nennen wollen, dass man einerseits sieht, wie die Kanzlerin die Körperbeherrschung verliert und gleichzeitig mit einer unglaublichen Selbstbeherrschung dagegen ankämpft. Also sie bleibt ja stehen, Sekunden, teilweise Minuten lang und kämpft dagegen an. Also es sieht so aus, als gehöre es nicht zu ihrem Amtsverständnis, dieser Schwäche nachzugeben oder umzufallen oder wegzugehen oder was auch immer. Insofern, die Schwäche, die sie da zeigt, ist unterm Strich eigentlich fast sogar eine Stärke. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, ist es nicht mehr so dramatisch, nicht mehr so unnormal, wenn Politiker Schwäche zeigen. Nehmen Sie mal das Beispiel von Malu Dreyer, der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die sehr offen mit ihrer multiplen Sklerose umgeht, die sich führen lässt bei öffentlichen Auftritten. Haben Sie das Gefühl, dass sie deswegen ihren Job schlechter macht? Ich nicht. Also das sind Leute, die auch, wie natürlich auch Wolfgang Schäuble, die auch, ich will nicht sagen Werbung machen, aber die doch beweisen, dass auch Menschen mit einem Handicap natürlich solche Aufgaben in vollem Umfang erfüllen können.
Und die Ebene der Kanzlerschaft ist dann höchstwahrscheinlich nochmal eine andere Ebene. Wir hatten ja zum Beispiel Willy Brandt, der ja mit Depressionen zu kämpfen hatte, auch während er im Amt war. Das durfte niemand wissen. Helmut Schmidt hatte auch Schwächeanfälle im Amt. Mhm. Helmut Kohl, so eine legendäre Geschichte, ist mit Katheter zum Parteitag gefahren, weil er nicht im OP-Saal landen wollte vorher. Also auf diesem Level scheint es ja dann doch nochmal ein anderes Level zu sein als zum Beispiel als Ministerpräsident, weil natürlich auch die Öffentlichkeit eine andere ist.
Ja, die Öffentlichkeit ist eine andere bei diesen Ämtern. Nun muss man auch sagen, in allen Fällen hat man das erst hinterher erfahren, dass es so ist. Heute ist ja die öffentliche Betrachtung eine ganz andere. Durch die sozialen Netzwerke, es geht ja alles viel, viel schneller. Und so ein Politiker ist ja auch bei viel geringeren Anlässen, also ich würde jetzt den Zustand, in dem Helmut Kohl damals zum Parteitag gegangen ist, nicht vergleichen mit diesem Zitteranfall von Frau Merkel. Das war bei Herrn Kohl damals mit Sicherheit sehr viel gravierender. Aber heute haben Sie die Bilder, die werden in Sekunden um die ganze Welt verbreitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich auch von jedem sofort interpretiert und gewertet. Und das muss ich sagen, das stört mich wirklich, diese Ferndiagnosen. Ich verstehe auch Ärzte nicht, die sich dafür hergeben, anhand von Fernsehbildern eine mutmaßliche Diagnose zu stellen über den Gesundheitszustand der Kanzlerin. Jetzt hat sich ja auch die Grünen-Chefin Annalena Baerbock daran beteiligt, die das auf den Klimawandel zurückgeführt hat, hat sich auch dafür entschuldigt, muss man fairerweise dazu sagen.
Heute Nacht um drei.
Ja, aber diese Interpretationen von außen finde ich unwürdig, sprechen auch gegen den jeweiligen, der sie trifft. Und ich finde auch, eine Bundeskanzlerin kann erwarten, dass man ihrer Gesundheit den notwendigen Respekt entgegenbringt.
Herr Fried, diese Woche war natürlich eine Woche, die sehr im Zeichen gestanden hat, innenpolitisch, mit Reaktionen am Mord von Walter Lübcke. Denn Stefan E., der mutmaßliche Täter, hat die Tat gestanden. Er hat auch gesagt, es hat damit zu tun, dass sich Walter Lübcke so für Flüchtlinge eingesetzt hat, dass er so diejenigen kritisiert hat, die sich so dagegen stellen. Und in dieser Woche sind auch weitere Personen festgenommen worden. Ein mutmaßlicher Verkäufer der Tatwaffe sowie ein Mann, der den Kauf vermittelt haben soll. Überhaupt, diese ganze Woche ist mein Eindruck, schnittchenweise, scheibchenweise immer weitere Details, immer weitere Möglichkeiten der Verbindung in die rechtsextreme Szene hinein. Was ist Ihr Eindruck? Sie beobachten die Bundespolitik, Sie beobachten alle Parteien im Parlament. Welchen Eindruck hat dieser Mord und dieses Geständnis auf die politische Szene in Berlin gehabt?
Also zunächst einmal, glaube ich, gibt es eine relativ breite Erleichterung, wenn man dieses Wort in diesem Zusammenhang überhaupt benutzen kann, darüber, dass die Ermittlungsbehörden von vornherein alle Möglichkeiten geprüft haben und nicht wie damals beim NSU-Fall einen rechtsextremen Hintergrund ausgeschlossen haben. Es gab ja nicht sofort Hinweise darauf, sondern es hat eine Zeit lang gedauert und dem sind sie dann aber auch sehr konsequent nachgegangen. Und leisten nach allem, wie man das von außen beurteilen kann, da eine gute Arbeit. Das wird auch im politischen Raum immer wieder gewürdigt. Und ansonsten gibt es zwei Reaktionen. Die eine ist die Feststellung teilweise und auch der Vorwurf, dass man die Gefahr von rechtsextremer Gewalt zu lange vertuscht hat, nicht wahrnehmen wollte, ignoriert hat. Und jetzt, wo ein Repräsentant des Staates betroffen ist, da besonders draufschaut, und er ist ja nun nicht das erste Opfer von rechter Gewalt, da scheint mir eine Verschiebung jetzt auch in der Wahrnehmung stattzufinden, bis hin zum Bundesinnenminister, der ja zum ersten Mal bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes angefangen hat mit der Bedrohung durch rechtsextreme Gewalt. In den letzten Jahren waren das immer die Bedrohung durch den Islamismus, die ja auch weiter besteht. Ich glaube, es wäre sehr problematisch, jetzt zu versuchen, das eine gegen das andere da auszuspielen. Und die zweite Reaktion ist die im politischen Raum natürlich eine sehr intensive Diskussion darüber, wie hat sich das politische Klima in Deutschland verändert. Ist das ein Nährboden, wie es der Bundestagspräsident gesagt hat, für solche Taten geworden? Und inwieweit muss man aufpassen, dass man das nicht noch weiter anfeuert? Beziehungsweise welche Parteien sind da möglicherweise auch mitverantwortlich? Und haben sich natürlich viele Augen und viele Vorwürfe auch auf die AfD gerichtet diese Woche.
Unter anderem von Annegret Kramp-Karrenbauer. Und die AfD hat ja dann auch doch schon einiges getan in dieser Woche, um dann noch mal klar Stellung zu beziehen. Also wenn wir uns das mal anschauen, Dienstag, der Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann erklärt, hätte es den von Kanzlerin Merkel zu verantwortenden, ich zitiere, Massenzustrom von Migranten nicht gegeben, würde Lübcke noch leben. Dann am Mittwoch ein bayerischer Landtagsabgeordneter, der bei einer Gedenkrede für Lübcke sitzen geblieben ist. Gleichzeitig auch die Rede von Wolfgang Schäuble im Bundestag. Da hat Alice Weidel sich dann umgedreht und hat vermeintlich signalisiert, hört auf zu klatschen. Das ist sehr viel diskutiert worden und man muss natürlich nicht jede Äußerung und nicht jede Aktion interpretieren, aber trotzdem sind es doch eine ganze Menge von Kleinigkeiten, die schon etwas aussagen.
Ja, also diese Äußerung von Herrn Hohmann ist natürlich unfassbar, solche Zusammenhänge herzustellen. Die AfD hat ja reagiert auch auf die Vorwürfe gegen sie, dass mit dem Vorwurf auf die andere, auf die Altparteien, wie die AfD ja immer sagt, dass versucht werde, diesen Mord gegen sie zu instrumentalisieren. Aber man muss einfach sagen, es sind so viele einzelne Äußerungen aus dieser Partei und auch aus der Fraktion gekommen, dass der Vorwurf zumindest mir berechtigt erscheint, dass sie zu einer Erhitzung, wenn Sie so wollen, des politischen Klimas hier ganz eindeutig beigetragen hat. Ich wäre sehr vorsichtig, jetzt zu sagen, die AfD ist mit Schuld an dem Mord an Walter Lübcke. Das ist immer, so eine Tat ist immer die Tat eines Täters. Daran darf sich auch nichts ändern. Trotzdem gibt es natürlich ein Klima, was sich ja insbesondere auch dann in den Reaktionen im Internet und so auf diese Tat geäußert hat, auf das Politik Einfluss nehmen kann. Und da würde ich auch sagen, da hat die AfD jetzt nicht gerade eine vorbildliche Rolle gespielt.
Der Bundesaußenminister Heiko Maas hat in dieser Woche, am Donnerstag genauer gesagt, so eine digitale Unterstützungskampagne für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker starten wollen. Donnerstag für Demokratie. Da ging es darum, in den sozialen Netzwerken diesen Menschen mal Tribut zu zollen. Und er hat die AfD da explizit ausgeschlossen. Er hat sich an alle gewandt, außer die AfD. Und meine Frage da war, ist das eigentlich der richtige Weg, das so konsequent zu machen? Weil wenn es darum geht, dass wir sagen, der Ton ist auch mit dafür verantwortlich, dass wir so ein gereiztes Klima haben, dann ist dieses generelle Ausschließen meiner Meinung nach eigentlich eine zu pauschale Antwort gewesen.
Ja, das ist schwierig. Es ist natürlich immer die Frage, wie auch AfD-Kommunalpolitiker, die es ja inzwischen in vielen Orten gibt und nach diesem Jahr wahrscheinlich noch viel mehr und auch in den Landtagen, wie die sich dann im Einzelnen verhalten. Und es ist eben leider immer wieder so, dass Einzelne, nicht alle, aber doch Einzelne durch sehr unerfreuliche, unangenehme, ja, demokratiefeindliche und auch extremistische Äußerungen auffallen. Und das macht es eben wirklich schwer, auf so eine Partei dann in dem Sinne, wie es auch Joachim Gauck ja neulich in einem Interview gesagt hat, zuzugehen. Mhm. Ich finde, das erste Signal müsste mal von der anderen Seite kommen, dass da verbal mal ein bisschen abgerüstet wird. Und dann könnte man ja immer noch überlegen, wie man dann bei solchen Aktionen mit der AfD umgeht. Aber zunächst, finde ich, spricht wenig dafür, sie da einzuschließen.
Sie haben schon den Bundesinnenminister auch erwähnt, Horst Seehofer, bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Und der wird jedes Jahr vorgestellt. Die Zahlen sind auch dieses Jahr erschreckend. 24.000 in etwa, davon die Hälfte gewaltbereit an Rechtsextremen jetzt einmal nur. Und trotz der NSU-Morde, die ja noch gar nicht so lange her sind und auch die Aufarbeitung, die eigentlich immer noch weiterläuft, ist dieser Bericht ja trotzdem für die breite Öffentlichkeit immer sehr abstrakt geworden. Er hat in diesem Jahr zwei Gesichter bekommen, den Täter und das Opfer. In diesem Fall, hatten Sie das Gefühl, dass das auf Horst Seehofer einen Eindruck gemacht hat? Er hat ja schon einiges ankündigen wollen, was jetzt getan werden soll. Was halten Sie davon?
Ja, ich glaube schon, dass das Eindruck auf ihn gemacht hat. Übrigens nicht nur diese konkreten Taten, sondern auch der wachsende Antisemitismus. Er hat das auch in seiner Rede im Bundestag wiederholt betont. Das ist etwas, was ihn beschäftigt. Das nehme ich ihm auch ab, was die Methoden der Bekämpfung angeht. Da gibt es einige Punkte, wo man wahrscheinlich wirklich mal etwas gründlicher reinschauen müsste, wo ich auch kein Experte bin. Es gibt ja auch immer wieder den Vorwurf an den Verfassungsschutz, da in gewisser Weise zu blockieren, weil man die eigenen V-Leute da auch nicht von den Honigtöpfen der Information, wie es eine linken Politikerin genannt hat, abziehen möchte und damit Ermittlungen oder Erkenntnisse auch eher blockiert. Das ist sicherlich eine Diskussion, die man jetzt führen muss, denn eines ist ja auch offensichtlich, auch wenn Stefan E. bis jetzt ein Einzeltäter war, der Gehilfen hatte, was den Waffenerwerb anging, gibt es doch, auch wenn es kein Netzwerk auf den ersten Blick gibt, immer wieder Verbindungen auch zwischen diesen Leuten. Einer der beiden Festgenommenen war schon mal im Zusammenhang mit den NSU-Ermittlungen aufgefallen. Also dieser Verdacht eines losen Netzwerkes, ja, der ist ja nicht von der Hand zu weisen und da wird man tiefer reinschauen müssen. Und wenn Sie auf diese Prepper-Szene in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel schauen, die angeblich jetzt schon Leichensäcke und sowas für ihre Vorhaben bestellt hat, 200 Stück, dann muss man sagen, da kommen in letzter Zeit wieder Dinge ans Licht, die es deutlich erforderlich machen, dass man da genauer von den Ermittlungsbehörden her und auch von politischer Seite draufschaut.
Die Bundesregierung und der Bundesrat haben einen Erfolg vorzuweisen, das kann man bestimmt so sagen. Das Migrationspaket ist verabschiedet worden. Das beinhaltet unglaublich viele einzelne Gesetzesvorhaben. Es gibt verschärfte Regeln für Abschiebungen, es gibt ein verschärftes Staatsbürgerschaftsrecht, es gibt aber auch mehr erwünschte Einwanderung von Fachkräften. Und am Ende habe ich das Gefühl, niemand in der Großen Koalition ist richtig zufrieden. Ist das dann ein guter Kompromiss geworden?
Das ist das klassische Kriterium für einen guten Kompromiss. Es gibt sehr viele, insbesondere in der SPD-Fraktion, sogenannte Erklärungen, die zu Protokoll gegeben werden, wo viele Abgeordnete ihre Bauchschmerzen gewissermaßen in Formulierungen gegossen haben und an einzelnen Punkten Kritik geübt haben. Aber das ist eben auch das Wesen einer Koalition. Da muss man an der einen oder anderen Stelle eben durch. Ich glaube, es ist viel eigentlich Vernünftiges bei diesem Gesamtpaket dabei. Insbesondere was die neuen Abschiebungsregelungen angeht, aber vor allem eben auch das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Meine Güte, was war das für ein Kampf über viele Jahre, überhaupt mal diese Notwendigkeit anzuerkennen. Und jetzt ist es ja dann doch endlich geglückt. Das, glaube ich, ist ein echter Fortschritt in diesem Land.
So ein erster Schritt auf jeden Fall. Bleiben wir mal kurz bei den Abschiebungen. Viele Politikerinnen und Politiker aus beiden Parteien sagen, das ist im Endeffekt das Kernstück, um auch die Akzeptanz für Humanität und die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung in der Bevölkerung am Laufen zu halten. Und da sagen ja nun die einen, es ist immer noch nicht hart genug. Das kommt zum Beispiel von der AfD. Die anderen sagen, das ist im Endeffekt eine Anreihung von Grausamkeiten. Im Endeffekt werden ja die Umstände für die Abzuschiebenden verhärtet. Wo ordnen Sie das ein?
Ja, aber es betrifft doch im Wesentlichen diejenigen, die alle die das Verfahren hinter sich gebracht haben, und zwar inklusive aller rechtsstaatlichen Mittel, die sie ja nach wie vor einlegen können. Und vor allem für die, die das hinter sich haben und die dann abgeschoben werden sollen, wofür es dann auch eine klare Rechtsgrundlage gibt, da verhärten sich die Bedingungen, wenn sie so wollen. Die können jetzt früher auch in Gewahrsam genommen werden und dann eben auch zum Beispiel, was in der Praxis wahrscheinlich gar nicht so oft stattfinden wird, in Gefängnissen untergebracht werden, getrennt von normalen Gefangenen, aber eben damit man diese Gebäude nutzen kann. Das ist sicher alles von der Draufsicht her nicht besonders schön, aber ich bin auch der Meinung, dass das Abschiebesystem einigermaßen funktionieren muss, um in der Bevölkerung die Akzeptanz für eine vernünftige Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik aufrechtzuerhalten.
Das ist jetzt ein sehr komplexer Katalog. Die Abschiebungen sind höchstwahrscheinlich das wichtigste symbolische, plus natürlich meiner Meinung nach auch diese Vereinfachung davon, Fachkräfte zu bekommen. Aber wenn wir nochmal kurz dabei bleiben, ist denn dieses komplexe Paket, was ja schon zeigt, dass die Große Koalition bei allen Streitereien handeln kann, kommt das noch rechtzeitig für diese Regierung?
Tja, das wird man sehen. Ich glaube, das ist für mich ehrlich gesagt nicht das erste Kriterium. Für mich ist das erste Kriterium, tut die Regierung an der Stelle das, was notwendig ist. Mhm. Und da würde ich sagen, jetzt nicht in jeder Hinsicht und nicht an jeder Stelle befriedigend, aber doch mit einem großen Bemühen, eine gewisse Ordnung in diese Dinge zu bringen. Ob es politisch rechtzeitig kommt, zum Beispiel mit Blick auf die Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern im Herbst, das weiß ich nicht. Da scheint mir eine Stimmung sich auch verhärtet zu haben, die sich von der Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik inzwischen längst abgehoben hat, die eigentlich eine viel grundsätzlichere, wenn Sie so wollen, fast eine systemische Ablehnung ist. Und ob man das nochmal verändert bekommt, das weiß ich nicht. Da ist dieses Gesetzespaket, glaube ich, jetzt nicht das Entscheidende gewesen.
Herr Fried, nach dem unrühmlichen Abgang von Andrea Nahles an der SPD-Spitze, nach den Niederlagen in Europa und Bremen, sucht die Partei mal wieder nach sich selbst. Sie sucht auch vor allem nach einer neuen Führung. Hat jetzt Anfang der Woche festgelegt, wie das funktionieren soll. Gewählt von den Mitgliedern soll der oder die neue Chefin werden oder der neue Chef. Es soll vorher 20 bis 30 Regionalkonferenzen geben und entweder Einzelbewerbungen, die möglich sind, oder eine Doppelspitze. Das sagt Generalsekretär Lars Klingbeil dazu.
Ich glaube, dass es jetzt für die SPD richtig ist, zu einer Doppelspitze zu kommen und dann auch mit echten Teams, also mit Zweien, die sich zusammenfinden, die sagen, wir wollen das machen. Wir haben eine gemeinsame Vorstellung, wie es mit der SPD weitergehen kann. Wir wollen diesen Weg auch jetzt gemeinsam beschreiten. Das ist, glaube ich, nach dem doch Gegeneinander der letzten Wochen, was wir hatten, wäre das ein gutes Signal.
Ist das ein gutes Signal?
Ich bin da skeptisch. Die SPD müsste den Umgang mit einer Doppelspitze neu lernen. Vor dem Zweiten Weltkrieg, in den ersten Jahrzehnten der SPD, da gab es das immer wieder. Aber seither ja nicht. Man hatte immer einen Parteivorsitzenden, zuletzt eine Parteivorsitzende. Und wir wissen von anderen Parteien, von den Grünen und auch von der Linken, wie schwierig das sein kann mit einer Doppelspitze. Jetzt gucken alle auf die Grünen und sagen, ja, aber Habeck und Baerbock, das ist aber eigentlich die erste Doppelspitze, die so richtig gut harmoniert. Und zwar auch deswegen, weil die bisher überhaupt noch nicht unter Druck geraten ist. Die Grünen regieren seit vielen Jahren nicht im Bund. Und die Umfragen sind gut und deswegen musste sich diese Doppelspitze bisher auch noch nicht wirklich beweisen. Und wenn es dann mal so weit kommt, dann wird man sehen. Und für die SPD, glaube ich, ist das mehr so ein Nachgeben diesem Drang der Basis, dass sich jetzt irgendwas verändern muss. Irgendwas muss anders werden und dann ist man auf diese Idee der Doppelspitze verfallen.
Jetzt könnte man aber auch natürlich sagen, auch wenn es bei den Grünen viel Streit gab mit der Doppelspitze, bei den Linken natürlich auch, diese Personen bedienen A, verschiedene Lager, bedienen auch verschiedene Ansprechpartner und natürlich, was auch ein Argument jetzt von Seiten der SPD ist, das ist zeitgemäß, weil ein Mann eine Frau.
Ja, dagegen ist nichts zu sagen. Diese Voraussetzung finde ich auch richtig. Aber was spricht dagegen, dass es auch eine Frau wieder alleine macht? Oder ein Mann? Also ich bin da nicht festgelegt. Ich glaube, man muss keine Doppelspitze machen, um jetzt Frauenförderung zu betreiben. Das ging ja wahrscheinlich auch auf anderen Wegen. Ich glaube, diese Gedanke, dass durch zwei Leute an der Spitze zwei Lager bedient werden, das ist zwar richtig, aber es trägt natürlich letztlich die Konflikte und der gab es ja in der SPD in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer und immer wieder viele, am Schluss nur in die Parteispitze und dann sollen die zwei das lösen. Und das halte ich für falsch. Also die Integration, glaube ich, findet da besser über eine Person statt als über zwei, die da ständig im Streit liegen. Das ist eigentlich der Normalfall, wie wir ihn zum Beispiel bei den Grünen vor Baerbock und Habeck immer wieder hatten.
Für mich zeigt das auch so ein bisschen diese, das muss man ja wirklich so sagen, diese verzweifelte Suche nach jemandem, der diese Partei aus diesem Dreck ziehen kann und der Hoffnung, dass wenn es einer schon nicht schafft, dann schaffen es vielleicht zwei.
Ja, genau. Also doppelt hat ein Paar hat dann doppelte Kraft sozusagen. Ja. Oder die Kraft der zwei Herzen hieß das, glaube ich, mal in diesem Werbespruch. Ja. Ja, so ein bisschen wirkt das. Ich glaube, dass es auch eine organisatorische Schwierigkeit gibt, die darin liegt, dass sich jetzt Pärchen finden müssen. Mhm. Ja, mich erinnert das immer ein bisschen an die Suche nach einem Partner, einer Partnerin für den Tanzstundenabschlussball. Da ist man ja dann auch zu jemand hingegangen und dann war die leider schon besetzt und dann hat man andere gefragt und so. Und die Basis steht dann letztlich vor der Wahl, dass sie vielleicht eine Kandidatin ganz gut findet, aber den Partner nicht. Und was macht man dann? Also das wird sich noch zeigen. Am Montag beginnt ja die Bewerbungsfrist und dann werden wir ja in den nächsten Tagen und Wochen sehen, wer da die Ersten sind, die sich melden. Und dann muss die Basis entscheiden. Aber nun ist es eben so und soll die SPD damit glücklich werden. Was ich wirklich fatal finde, ist die Länge dieses Verfahrens und auch die Intensität.
20 stellen Sie bis
30. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Ministerpräsident oder Bundesministerin, um jetzt mal Stefan Weil und Franziska Giffey als mögliche Kandidaten ins Spiel zu bringen. Und Sie müssen 20 bis 30 Regionalkonferenzen machen. Also wer soll das bitte leisten? Das finde ich ein bisschen sehr anspruchsvoll.
Wie lesen Sie das? Ist das dann so ein Überbietungswettbewerb mit der Union? Die hatte ja, glaube ich, so 8 oder 9 Regionalkonferenzen, als es um deren neuen Vorsitzenden.
Ja, wobei es ja da den Unterschied gab, dass die Basis am Ende gar nicht wählen durfte, ja, sondern der Parteitag dann abgestimmt hat. Trotzdem hat es zu einer Mobilisierung in der CDU geführt. Das fand ich schon, ich fand das Verfahren eigentlich sehr gut. Ja, es hat wahrscheinlich ein bisschen was damit zu tun, dass man beweisen will, man ist noch basisdemokratischer. Man will vielen da die Möglichkeit geben, die auch kennenzulernen. Aber wenn man einerseits sagt, wir bleiben selbstverständlich jetzt erstmal weiter in der Regierung und wir wollen nicht, dass das nächste halbe Jahr von Selbstbeschäftigung überlagert wird und andererseits organisiert man einen solchen Prozess, dann passt das nicht übereinander.
Nico Fried ist immer noch bei uns von der Süddeutschen Zeitung. Jetzt haben wir gerade schon über die SPD und eine mögliche Doppelspitze geredet. Es gibt ja schon eine Kandidatin. Jemand hat schon den Finger gehoben.
Die Voraussetzung ist, dass es eine breite Unterstützung dafür gibt. Denn wenn viele den Eindruck haben, dass die drängelt sich jetzt vor oder die ist zu alt oder irgend sowas, dann hat es keinen Sinn. Das muss geprüft werden. Das muss auch auf der Grundlage dessen geprüft werden, dass ich deutlich sage, was ich eigentlich vorhabe für meine Person. Wenn es eine Doppelspitze ist, muss es ja eine zweite Person geben. Das ist ist auch legitim, denn einfach Personen auswechseln, das ist kein Rezept.
Das ist Gesine Schwan, 76. Sie war zweimal Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, hat zweimal verloren für die SPD. Wäre das so eine Frau?
Also aus meiner Sicht nicht. Gesine Schwan ist eine absolut integre und intellektuelle Persönlichkeit. Aber sie war nie wirklich Politikerin. Sie gehört zwar der SPD schon lange an und auch der Grundwertekommission und all diesen Dingen, aber sie war immer eine Theoretikerin und keine Praktikerin. Und deswegen ist das zwar ehrenwert von ihr, dass sie sich da ins Spiel gebracht hat, übrigens ja auch, um diesen Prozess des Sich-Meldens mal in Gang zu bringen, aber ich glaube, es ist keine ernsthafte Kandidatin.
Und auch nicht in Verbindung mit Kevin Kühnert?
Nein, diese Kombination halte ich sowieso für völlig abwegig.
Warum?
Ja, weil ich nicht glaube, dass Kevin Kühnert ein Interesse daran hat, mit Gesine Schwan anzutreten.
Mal gucken, wir werden das ja dann sehen. Die Bewerbung kann ab jetzt eingereicht werden. Nico Fried war bei uns von der Süddeutschen Zeitung. Herr Fried, vielen Dank, dass Sie da waren und jetzt ein schönes Wochenende.
Ich danke Ihnen.